Aber aufgrund von dem, was ich alles erlebt habe, ist es für mich kein Problem, auch so eine Umstellung wahrzunehmen. Ganz besonders freue ich mich, dass ich viele Leute nicht mehr kenne. Vor 3,5 Jahren habe ich das letzte Mal hier predigt, vorher ja fast jeden Monat einmal. Aber es ist ein gutes Zeichen. Denn wenn nur noch die wären, die ich dort mal kennengelernt habe, dann wäre das ein Armutszeugnis für eine Gemeinde. Wenn immer wieder neue Leute da sind, zeugt das doch von Leben. Von neuem Aufbruch. Und weil das so ist, möchte ich mir auch ganz kurz vorstellen für alle die mich nicht kennen. Ich bin eigentlich im Jubiläumsjahr, bin 60 Jahre Prediger der Freien Evangelischen Gemeinde. Und ich freue mich sehr, dass ich den Dienst hat dürfen tun während dieser langen Zeit. Abschließend kann ich einfach sagen, ich bin nach wie vor ein glückliches Gotteskind. Als ich das einmal an einem Predigersmorgen gesagt habe, wo wir uns alle haben vorstellen und sagen, wie es uns geht, habe ich das einfach so schlicht und einfach gesagt, ich bin ein glückliches Gotteskind. Wissen Sie, was ein junger Prediger gesagt hat? Erstaune, dass wir das im Alter noch sagen können, nachdem wir so viel erlebt haben, mit Auf und Ab. Aber es ist ja so. Ich glaube, das ist die Hauptsache von all dem, was wir erleben dürfen und auch als Vorbereitung gilt für die Herrlichkeit beim Herrn. Als mich allerdings oder ich den Notruf gehört habe, dass ein Prediger gesucht wird für den 25. September, habe ich einem Uli nur ganz kurz in einer E-Mail geschrieben, ich kann, wenn ihr wollt. Ich habe ja nie gedacht, dass ich in Frage komme. Die Antwort war dann, aber es ist ein Erntedankgottesdienst und Abendmahl. Aha, da habe ich angefangen, ein bisschen zu staunen. Aber immerhin, ich freue mich, dass wir dürfen hier zurückschauen auf ein Erntejahr. Zu meiner Person. Ich habe eine Familie mit 5 Kindern. 15 Grosskind und 3 Urgrosskind. Ich bin zwar bürgerlich ein Basler, aber aufgewachsen im Kanton Gallen, nämlich in Wiel. Dort habe ich die erste freie evangelische Gemeinde besucht, bin dann so ein bisschen die rechte Hand geworden von unserem Prediger. Und auch viel organisiert, bis zu dem Moment, wo der Herr dann seine Hand auf mich gelegt hat. Ich hatte zwar einen Haufen Ausreden gehabt. Ich habe lieber Gott sogar einmal gesagt, bist du nicht zufrieden, dass ich so intensiv in der Kinderarbeit bin und schon jahrelang Sonntagsschule gebe? Später ist der Ruf wiedergekommen, aber du weißt doch, ich habe jetzt jemanden zur Seite, wo meine Frau wird. Und eigentlich stehen wir ja vor einem Hochzeit. Und jetzt kann ich doch nicht noch Studium anfangen. Immer wieder hat Gott gebohrt. Und schlussendlich hat er mir so ein klares Zeichen gegeben, dass ich nicht mehr ausweichen konnte. Aber ich denke noch daran, im 3. Jahr auf St. Krishona, dort habe ich Bibelschule gemacht, 4 Jahre. Da habe ich schon bereits meine Koffer gepackt, weil ich gesagt habe, ich schaffe das nicht. Ich verlasse den Berg. Aber bevor ich dann tatsächlich von der Krishona oben runter bin, hat eine innere Stimme gesagt, geh doch noch ins Gebetskämmerle. Das sind so im Brüderhaus kleine Zimmer mit einer mit einem Dachfenster. Es hat nur einen Tisch, ein kleines Tischchen und einen Stuhl drin, sonst nichts. Da bin ich mit meiner Bibel gesessen. Und wenn ich die Bibel aufschlage, kommt das Wort zum Vorschein aus Hiob 5. Ich aber würde meine Sache vor den Herrn bringen. Dann habe ich gebetet und bin Koffer wieder auspacken. Und jetzt bin ich also da. Ja, also das wäre so meine Vorgeschichte. Wenn ich zum Uli noch etwas darf sagen, dann sind wir ja eigentlich weit draussen verwandt. Ein Nichte, ein Neffe von meiner Frau, war der Mann von seiner Schwester. Mittlerweile ist sie ja Witwe geworden, weil der Neffe gestorben ist. Aber von da aus sind wir dann eigentlich miteinander weit draussen noch verwandt. Und darum freue ich mich auch immer wieder, wenn ich ihn sehe und auch darf mit ihm Kontakt haben. Aber nun zur Predigt selber. Nachdem ich dann gehört habe, dass Abendmahl ist und vor allem Erntedankgottesdienst, habe ich natürlich dann müssen umstellen und habe einen Text gesucht, wo ein bisschen auf Erntedankfest dort hinweisen. Dieser Text steht in 5. Mose 8, Vers 11 bis 14. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, so dass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit nicht, wenn du issest und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergissest, der dich aus dem Lande Ägypten herausgeführt hat, aus dem Hause der Knechtschaft. Wenn ich jetzt also aufs Erntedankfest möchte hinweisen, dann dürfen wir doch feststellen, dass wir wieder eine reiche Ernte haben. Ich habe zwar noch gestern in unserer Zeitung im Werderberger und Obertoggenburger gelesen, dass ungefähr 13 Tonnen Herdöpfel fehlen. Das heisst also, die Herdöpfelernte ist aufgrund von der Situation vom Frühling, von Kälte und Regen, ein bisschen schwächer ausgefallen. Die Herdöpfel sind ein bisschen kleiner und dadurch bringen sie die Tonnage nicht, die man sonst eigentlich erwartet hat. Statt 45 Tonnen pro Hektar sind es also nur noch um 32 Tonnen, die geerntet werden können. Also, gerade in diesem Jahr haben wir vielleicht oft gemurrt. Jetzt, wo der Sommer mit Verspätung eingetroffen ist und praktisch immer noch dauert, obwohl wir diese Woche den Herbstanfang hatten, hat manches verbessert. Aber wenn wir uns noch zurückerinnern, wie oft ist uns das Wetter zum Hals ausgehangen. Wir haben gemurrt. Über das regnerische, über das kalte Wetter im Frühjahr, das ja bis in Anfang Sommer reingegangen ist. Wir haben zwar oft miteinander geredet, über das Feld, über den Sommer, über das Wetter und auch vielleicht sogar über missratene Arbeit. Aber wo ist das Reden mit Gott geblieben? Haben wir dann auch im Gebet diese ganze Arbeit in Feld und Wald und Wiese auch dem Herrn hingelegt? Allerdings ist es ja komisch. Wir feiern zwar Erntedank. Früher hat es etwa einen Mehlsack dabei gehabt. Oder hat landwirtschaftliche Produkte gehabt. Eier und anderes. Nun haben wir vielleicht auch ein bisschen weniger Bauern. Und trotzdem dürfen wir feiern, dass Gott, der Herr, eine Ernte gegeben hat, die uns wieder helfen tut, über das Jahr rauszukommen. Und ich habe gerade heute Morgen beim Aufstehen noch einmal darüber nachdenken, was es doch braucht, etwa an Weizenfeldern. Natürlich haben wir Gebiete wie Amerika, Kanada und anderen Orts, wo wir vor allem die Ernte an Frucht mit riesigen Erntemaschinen einbringen tut, wo der Mechaniker, wenn eine Dröschmaschine ausfallen tut, mit dem Flugzeug auf dem Acker landet, um die Reparatur zu vollziehen. Es braucht gewaltige Mengen, um die Milliarden von Menschen zu versorgen. Und trotzdem hat Gott immer wieder gegeben, was wir brauchen. Und darum möchten wir heute die Botschaft in dem Sinn kanalisieren, wie es hier im Text heißt: Vergiss der Herr dein Gott nicht. Denn, und da möchte ich den ersten Gedanken weitergehen, er hat dich gesättigt. Frage: Bist du etwa schon satt? Übersättigt? Es ist eine gefährliche Sache, wenn wir satt sind und uns damit begnügen. Wenn wir uns nicht mehr darum kümmern müssen, was ist mit dem Nächsten? Oder wenn wir Gott nicht mehr fragen würden über unsere Leben, über unser Leben und Lebensexistenz. Ein reicher Kornbauer hat Jesus müssen Narrenkappen überziehen, weil er nur für die Liebe gesorgt hat, aber nicht für sein Seelenheil und sein Seelenleben. Wie gefährlich ist der Reichtum? Ich sage damit kein Wort gegen Reichtum. Es ist schön, wenn wir etwas dürfen auf der Seite haben, wenn wir dürfen vom Herrn gesegnet sein. Aber, und ich denke daran, ich habe ja 4 Jahre lang als Zeltmeister bei der Schweizer Allianz, bei der Schweizer Zeltmission geschafft über den Sommer und habe natürlich enorm viele Kinderstunden gehabt. Und wenn ich dann einmal von dem Kornbauer geredet habe, dann habe ich meistens eine Kerze und einen 5-Liter-Bimmer gehabt, um den Kindern das zu demonstrieren. Und habe dann den Reichtum eigentlich demonstriert, indem ich Kerzen angezündet habe. Und dann habe ich entweder den 5-Liter vor das Kerzenlicht gehalten oder hinter das Kerzenlicht. Wenn es vor dem Kerzenlicht war, der 5-Liter, dann hat praktisch das Geld das Licht von Jesus verübelt, dass es nicht scheinen konnte, hat verdunkelt. Aber wenn ich den 5-Liter dann hinter die Flamme gesetzt habe, dann hat der 5-Liter angefangen zu spiegeln und das Licht ist heller geworden, hat also ein Zeichen gegeben für die Verbreitung vom Evangelium, vom Licht von Jesus Christus. Und da merkt man, dass eben der Reichtum kann gefährlich sein, wenn er nicht am falschen Ort eingesetzt wird. So viel zum Kornbauer und von seiner Narrenkappe, von dem, dass er einfach bloß für die Liebe gesorgt hat. Man vergisst recht schnell den Schöpfer von allen Dingen, weil man offenbar heute, und das haben wir jetzt wieder mit dem Reichtum zusammen, offenbar alles selber machen kann. Unsere persönliche Ehre verbietet sich, uns zu beugen vor ihm. Eben, weil wir ja selber die grossen Könner sind. Unsere Würde kennt eigentlich das Dienen nicht. Wir möchten nur bedient werden, aber dass wir dienen dem, der für uns gesorgt hat, das ist manchen sehr weit entfernt. Es ist ein furchtbarer Undank, wenn man dem lebendigen Gott, der das ganze Jahr für uns gesorgt hat, auch jetzt uns wieder viel zur Verfügung gestellt für das neue Jahr, mit Undank begegnet. Dass wir ihm nicht hören wollen, dass wir alles selber machen wollen. Es ist die Eigenart vom Mensch ganz allgemein. Alle, die Kinder hatten, die wissen das nur zu genau. Wenn ein Kind die ersten Worte gelernt hat und kann weitergehen, dann heisst es recht schnell Delber, Delber. Ich will es selber machen. Ich kann das. Ich mag mich gut erinnern, als wir in Basel mit unserem Ältesten so den ersten Spaziergang gemacht haben. Wir haben recht früh den Wagen auf die Seite getan. Unsere Kinder mussten laufen. Und dann hatte ich so an der Hand. Und dann hat er sich plötzlich aus der Hand rausgewunden, Delber, Delber. Und schon ist er auf der Nase gelegen. Dann hat er begriffen, dass er mich führen muss. Aber das ist dann, wenn wir undankbar sind und Gott nicht mehr brauchen, dann passieren solche Dinge. Wenn wir jetzt einerseits gefragt haben, sind wir satt? Sind wir reich an dem, was Gott uns gegeben hat? Dann haben wir doch auch eine zweite Frage. Hast du dafür dem Gott auch einmal gedankt? Wenn der Herr gibt, dann werden wir satt. Beim Volk Israel, in der Zeit von ihrer Wüstenwanderung, hat Gott immer genug Manna gegeben, sodass sie immer alle satt worden sind. Und manchmal haben wir einen ganz falschen Begriff von dem Volk Israel in der Wüste. Aber wir müssen immerhin daran denken, das war dann zumal so etwa 2,5 bis 3 Millionen Volk gewesen. Können wir uns das vorstellen? Eine grosse Menge, die am Morgen ausgezogen sind, um Manna zu sammeln. Und es hat für alle genug gehabt. Gott gibt immer genug. Er gibt mehr als genug. Er gibt mehr, als wir brauchen. Bei der Speisung von der 5000 durch Jesus haben wir auch etwas Neues gelernt. Wie hat er es gemacht? Da war eigentlich sehr wenig vorhanden an Brot und Fisch. Und wenn man so daran denkt, es sind berichtet 5000 Mann. Also ich würde sagen, da sind noch viel mehr gewesen, wenn man Frauen und Kinder auch noch dazu rechnet. Wohin führten dann 5 Brot und 2 Fisch? Langt ja nie nicht hin. Und trotzdem sind sie alle satt worden und es sind noch 12 Körbe übrig geblieben. Wie hat er das gemacht? Er hat die Gabe in Empfang genommen, hat seinen Blick nach oben gerichtet, hat dem Vater im Himmel gedankt. Und wenn wir Gott danken, dann tut er seine Hand auf und gibt uns aus seiner Fülle. So dass wir Psalm 50, Vers 23 wieder in Erinnerung rufen dürfen, wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. So übersetzt Schlachter die Stelle. Ich hätte einen zweiten Gedanken. Er hat uns gesättigt. Erstens. Zweitens. Er hat uns Güter gegeben. Es steht hier klar und deutlich, dass er auch Gold und Silber gibt. deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt. Also es wird immer größer, der Reichtum, den er uns geben mag. Da sind einmal Tüser genannt. In Vers 12b. Er hat uns Wohnstätte bereitet. Wunderbar, wenn wir nicht irgendwo unter einer Brücke leben. Unter freiem Himmel. Natürlich haben wir das einmal. Wo wir im Kanton Aargau waren, mit dem Zelt, hat uns die Zeltfirma unser Zelt nicht zur rechten Zeit geschickt. Und das war unmittelbar vor Himmelfahrt. Wir haben zwar einen Teil ausbreitet, aber das Zelt war nicht da. Und wir als Zeltdiakonen mussten im offenen Wagen unter freiem Himmel übernachten. Es ist recht gut gegangen bis am Morgen um 5 Uhr. Und dann haben wir angefangen zu regeln. Und dann mussten wir uns mit Plachen anfangen zuzudecken. Aber wenn wir eine Wohnung haben, ist das etwas ganz anderes. Wohnung oder ein Haus? Der Ausdruck Haus ist auch denkt als Familie, als Verwandtschaft. Und da in so einer Verwandtschaft hat uns der lebendige Gott geboren werden lassen. Wir sind umsorgt worden. Und es ist gut, wenn wir uns noch einmal an unsere Kindheit zurückerinnern. Jesus Christus ist im Stall geboren. Damit ist etwas ganz Wesentliches passiert aus dem Alten Testament zum Neuen Testament hin. Dadurch, dass Jesus Mensch geworden ist, hat er ein neues Haus, eine neue Heimat, eine neue Familie errichtet. Der Abraham hat seinerzeit müssen sein Haus, seine Verwandtschaft, seine angeborene Familie verloren. Und er ist in ein neues Land gekommen, in ein Land, das der Herr ihm gegeben hat. Ein neues Haus, eine neue Verwandtschaft. Und wenn wir an Erntedank denken, wollen wir auch immer wieder an den Wechsel vom Alten zum Neuen uns erinnern. Ich komme nachher noch darauf zurück, auf das, was eigentlich Gott uns geschenkt hat im geistlichen Bereich. Aber bleiben wir mal dabei, dass wir dürfen in einer neuen Verwandtschaft leben. Er hat dich und mich aufgenommen in die Gemeinde vom lebendigen Gott. Wir dürfen Eigentum sein von dieser Gemeinde, die er mit Jesus Christus am Kreuz begründet hat. Und wir möchten gerade am heutigen Tag, ich tue zwar von niemandem jetzt einen Eid verlangen, aber die Botschaft vom Josua scheint mir an dieser Stelle doch sehr wichtig zu sein, sie mindestens zu erwähnen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Aus Josua 24, Vers 15. Und für die Güter, dass wir dürfen einerseits ganz praktisch eine Heimat haben, ein Haus, eine Wohngelegenheit, einen Unterschlupf und andererseits, dass wir dürfen in einer neuen Verwandtschaft leben, nämlich in der Gemeinde Jesu Christi. Das sollte uns eine grosse Ehre sein, diesem Herr herzlich zu danken. Nicht nur heute, sondern alle Zeit. Zu den Gütern, die er uns gegeben hat, gehört nach dem Vers 13 nun auch der Beruf, Silber und Gold. Er hat ihr einen Verdienst gegeben. Ich hoffe es wenigstens. In unserer Familie ist zurzeit ein Sohn arbeitslos. Er ist ein bisschen überqualifiziert. Er war bereits 50 gewesen, in einer schwierigen Zeit. Aber es gibt gute Anhaltspunkte, dass er bald wieder könnte in den Beruf eintreten. Also es ist nicht so selbstverständlich, dass er uns einen guten Verdienst, einen guten Platz offeriert hat. Es ist nicht so selbstverständlich, dass wir dürfen, und das ist vielleicht heute etwas ganz Besonderes, vielleicht habt ihr schon abgestimmt, ja oder nein, AHV Plus oder nicht, dass wir dürfen auch als Rentner immer wieder versorgt werden aus der AHV, vielleicht möglicherweise auch aus der IV. Also wir denken daran, er gibt in seiner vollen Existenz für uns das, was wir brauchen. Auch Gesundheit, Stärke, Kraft, damit wir überhaupt zur Arbeit gehen können. Er hat deine Arbeit auch im vergangenen Jahr klingen lassen. Hat dir vielleicht Erfolg gegeben? Eben im Beruf, in der Firma oder, wenn es Bauern unter uns hat, sogar im Stall. Auch das gehört mit dazu. Wir leben ja in der Schweiz eigentlich in einem Wohlstand. Sodass wir fast vergessen haben, was unsere Vorfahren alles erlebt haben. Und dann, so in dem Gespräch, kommt es manchmal zum Ausdruck, die gute alte Zeit. Habt ihr euch auch da schon darüber Gedanken gemacht? Über diese gute alte Zeit. So ein goldiges Zeitalter. Und wer sich dorthin zurück möchte besinnen oder zurück möchte versetzt werden, bitte, der soll sich das Wasser am Dorfbrunnen holen. Heute sind ja die Leitungen in jede Haushalte gelegt. Wir müssen Hahn öffnen und das Wasser kommt raus. Aber in dieser goldenen alten Zeit haben sie das Wasser am Dorfbrunnen holen. Es ist noch gar nicht so lange her. Meine Großeltern, die in Herisau gewohnt haben, die haben noch keine Möglichkeit gehabt für heißes Wasser, sondern die haben es im Geschäft vom Großvater müssen holen, so mit einem 5-Liter-Kessel. Und ich bin manchmal unterwegs gegangen, das heiße Wasser holen, damit wir können das Geschirr abwaschen. Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Oder, wenn man an die gute alte Zeit denkt, ist doch heute patent, wenn man einfach nur noch einen Knopf drücken kann oder einen Schalter drehen kann und es werde Licht. Du hast noch von der Kerze gelebt. Die gute alte Zeit. Und gerade am Erntedankfest sollten wir uns auch daran erinnern, wie das war, wenn wir so zurückdenken und der Herr hat uns mit Gold und Silber mit einem guten Berufsleben versorgt. Ist die Zeit so gut gewesen? Oder lebt man heute in einer besseren Zeit? So, dass wir auch zur Dankbarkeit verpflichtet sind. Wir wollen deshalb für jede kleine und große Gabe herzlich danken. Wenn wir in unsere Verhältnisse hineinschauen, dann ist es eine grosse Gefahr, dass unsere Selbsterhebung wachsen tut. Unser Selbstvertrauen von Gott weggeht zu uns selber. Wir leben in einer grossen Selbstgefälligkeit. Natur zum Hochmut liegt in unserem Herz. Wer sich selber bewundert, der verachtet Gott. Ein dritter Gedanke, der in unserem Text vorhanden ist, im Vers 14, redet von der Knechtschaft. Er hat aus der Knechtschaft zur Freiheit geführt. Ich denke auch daran, dass wir in unserem Leben immer noch daran denken müssen, an eine gewisse Knechtschaft, wie sie Israel in Ägypten erlebt hat. Vielleicht hat auch dich in diesem Zustand noch unter dieser Knechtschaft Ägyptens, in Anführungszeichen, Satan will es grundrichten. Wir müssen nur an Hiob denken. Es ist eine ganz eigenartige Geschichte. Aber das Hauptproblem liegt im ersten Kapitel, wo Satan vor Gott erscheint und eigentlich Anklage führt gegen Gott und sagt, es ist patent, wenn man so leben kann wie ein Hiob, wenn du ihm alles gibst. Würdest du ihm aber alles entziehen? Ich will wetten, dann sagt er dir ab. Satan hat es weitergemacht. Es war nicht so gewesen. Hiob konnte klar und deutlich sagen, er hat es gegeben. Und wenn er es gibt oder nimmt, dann ist sein Name trotzdem gelobt und geehrt. Satan macht einen zweiten Versuch. Da merken wir, wie hartnäckig dass er kann sein, auch in deinem Leben. Dich zu eliminieren, dich ausschalten. Wenn du ihm Gesundheit nehmen würdest, dann würde er dir absägen. Und wir wissen, der Mann ist krank geworden. Sein Aussatz hat ihn geplagt. Er hat sich mit Glasscherben geschabt. So hat er gelitten. Aber er ist dabei geblieben. Und er konnte sagen, ich weiß, mein Erlöser lebt. Und schlussendlich hat Gott ihm im letzten Kapitel den Auftrag gegeben, für seine Freunde, die total auf einem falschen Gleis manövriert haben, zu beten, dass sie zu Risik kommen. Also wir merken, Satan hat eine unerhörte Wut gegen dich und mich und möchte uns am liebsten ausradieren, von dieser Erde entfernen. Denken wir an Schulden, die wir uns ausgeladen haben, dadurch, dass wir gesündigt haben. Und wir müssen auch hier ganz klar und deutlich sagen, die Sünde ist nicht erst unser Produkt, sondern es ist ein Erbstück, das wir mitgenommen haben, schon von Adam und Eva. Und diese Ablehnung Gottes, dieser Ungehorsam gegen dieses Wort, das ist die Sünde und die Schuld. Und davon hat er uns erlöst, mit seinem teuren Blut am Kreuz von Golgatha. Er hat dich erlöst und hat dich in die herrliche Freiheit der Gotteskinder berufen. Es ist nicht eine Freiheit, die zu allem frei macht, sondern es ist vielmehr ein Leben, das einem Befreier gehört. Ich habe in meiner Tätigkeit, auch im Unterricht, meistens so gegen die Weihnacht, der Unterrichtler Geschichten vorgelesen. Unter anderem habe ich hier in diesem Büchlein «Liebe macht die Herzen weit» eine Geschichte von einem russischen Hof, wo ein Knecht angestellt ist, Bären zu verköstigen, Bären aufzuziehen. Und er hatte so einen jungen Bär gehabt, der ist sehr gutmütig gewesen. Und der Knecht hat können umgehen mit dem jungen Bär. Aber dann ist er eines Tages erwachsen worden, der Bär, und ist für die Umgebung, für den riesigen Hof gefährlich geworden. Er ist dann in eine Grube versenkt worden, aber ich kann das nicht zu lange ausführen. Auf alle Fälle, wo man den Bär eigentlich töten wollte, ist es dem Bär gelungen, aus dieser Grube zu entfliehen. Und der Knecht, der ihn jahrelang gehütet hat, hat ihn in Freiheit geholt, ohne dass er ihn aufgehalten hat. Er hat mit seinem Gewehr auch nicht geschossen. Das war für ihn, für den Knecht, das Todesurteil. Der russische Gutbesitzer hatte eine unwahrscheinliche Wut. Und eigentlich in der Adventszeit hätte der Knecht ermordet werden sollen. Es gibt Frauen, die haben dann den Gutsbesitzer darauf aufmerksam gemacht, wir haben Weihnacht. Könntest du nicht diesem Knecht Freiheit geben? Oder ihn mindestens nicht töten? Es ist dann dazu gekommen, dass der Mann tatsächlich sich erinnert hat, dass auch er einen Erlöser gebraucht hat. Und ich möchte hier einen ganz kleinen Abschnitt lesen, wie nun der Knecht reagiert hat, als er gewusst hat, er kommt das Leben wieder rüber. Chrapuschka hat der Knecht geheißen. Er hat sich dem Chef zu Füßen geworfen. Mit nervöser und erregter Stimme begann nun der Onkel: Du hast das Tier geliebt, wie nicht jeder die Menschen zu lieben vermag. Du hast mich dadurch gerührt und mich an Großmut übertroffen. Ich will dir eine Gnade erweisen. Ich schenke dir die Freiheit, einen Freibrief und 100 Rubel auf dem Weg. Geh, wohin du willst. Dieser Sklave ist frei. Antwort: Ich danke dir. Ich will nirgendwo hingehen, rief Chrapuschka. Was? Ich will nirgendwo hingehen, wiederholt Ferapont, was willst du denn? Für ihre Gnade will ich ihnen aus freiem Willen noch getreulicher dienen, als ich es aus Zwang getan habe. Das ist das, was ich meine unter Freiheit. Gott dienen als Türhüter, als Knecht ist eins. Aber ihm dürfen gehören und ihm dienen als Kind Gottes, das verpflichtet uns auch zu großer Dankbarkeit. Kommen wir zu einem letzten Punkt. Er hat dir sein Wort gegeben. Das Wort, eben die Bibel, hat er uns geschenkt, damit wir sein Willen erkennen können. Dass wir uns zurüsten lassen, seinen Willen zu sehen und ihn auch zu tun. Sein Wort gibt uns auch Richtlinien, damit wir ein Gott wohlgefälliges Leben in dieser Freiheit, die er uns geschenkt hat, leben können. Und von da aus kommen wir dann zum Schlussgedanken. Aus dem Grund, dass wir dieses große Pensum an Gaben zum Essen, an die Wohnung, wo wir uns dürfen, drin umsehen, umgehen, neu leben, die Gemeinde Gottes, das alles ist eine große Hilfe für unser Glaubensleben. Und wir möchten auch immer wieder daran denken, dass er, der Herr, uns in seiner grossen Grosszügigkeit das schenken tut, was wir brauchen. Er hat uns mit Gütern beschenkt und gesättigt. Er hat seine Hand geöffnet, damit wir leben. Jetzt ein vergangenes Jahr, aber schon wieder neue Gaben, die für das neue Jahr relevant sind. Für die offene Hand möchte ich dem Herrn danken. Wir danken ihm auch für alle Güter, die er in unser Leben hineingelegt hat. Auch die ganze Intelligenz, der ganze Denkapparat, das, was wir sind, vom Kopf bis zum Fuß, das hat er uns geschenkt, mit vielen Gütern ausgestaffiert. Danken möchten wir auch für die Befreiung aus Schulden, aus Sünden, aus Not. Und danke für sein Wort, dass er uns auf den Weg mitgegeben hat, dass wir dürfen das Leben aufzeichnet bekommen, wo wichtig ist für unseren Weg, den wir zu gehen haben, nämlich im Leiden, in Not und reichlichen Trost gibt für das Leben, in dem wir heute und jetzt stehen. Und darum würden wir uns auch auffordern lassen, eine dankbare Gemeinde sein zur Ehre von unserem Herrn Jesus Christus, der uns so wunderbar beschenkt hat. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute wieder dürfen zurückschauen auf ein Jahr, wo du uns wunderbar durchgetragen hast. Wo du uns auch in schwierigen Zeiten gehört hast, unser Leben neu gemacht hast, uns gesegnet hast mit deinem Trost, mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit. Und wir danken dir, dass wir auch wieder dürfen mit Mut und Zuversicht ins neue Jahr hineingehen, weil wir wissen, du bist ein Herr, der uns versorgen kann, der mit wenig auskommt, um uns mit viel zu beschenken. Wir danken dir für deine grosse Güte, deine Gnade und Barmherzigkeit. Amen.